Es geschah am Samstag vor Allerheiligen in einer bescheidenen Stadt mit weniger als 2.500 Einwohnern vor 493 Jahren. Ein einfacher Mönch, mittlerweile Doktor der Theologie, der schlägt ein Schriftstück an die Tür der Schlosskirche. Textzeilen, die in ganz Deutschland ungeheure Wirkung entfalteten. Der Verfasser natürlich Martin Luther, der am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche nagelte. Und es waren 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche. Und was steckt hinter diesem Ablass? Da hat doch die Kirche tatsächlich einfache Papierstücke, Papierfetzen verkauft, um Menschen von der Hölle zu befreien, von dem Fegefeuer zu befreien. Luther, der kannte seine Bibel. Der hat als Mönch die Bibel studiert, der kannte das Wort Gottes und der antwortete auf den Ablasshandel mit seinen Thesen. Ich will euch zwei davon vorlesen. Nummer 67. Der Ablass, den die Ablassprediger lautstark als außerordentliche Gnaden anpreisen, kann tatsächlich dafür gelten, was das gute Geschäft anbelangt. Doch sind sie verglichen mit der Gnade Gottes und der Verehrung des Kreuzes in der Tat ganz geringfügig. Luther erkannte, dass der Ablasshandel der Kirche als gutes Geschäft diente und Geld einbrachte, aber abgesehen davon völlig unwirksam und nutzlos war. Und das macht uns traurig, wenn wir daran denken, wie Menschen sich daran festgehalten haben, als ihrem Strohhalm, um Gottes Zorn zu entfliehen. Aber sie waren trotzdem ohne Schutz und nackt, ohne Fürsprecher vor Gott mit diesen Papierfetzen. Preis sei Gott für das Licht, das er Europa gab durch die Reformatoren vor 500 Jahren. Und wir verehren nicht die Reformatoren, wir beten sie nicht an, aber wir bekennen, dass Gott unwürdige Gefäße für seinen Plan gebrauchte. Ja, was glaubten die Reformatoren? Lass uns das kurz mal anschauen. Erstens, sie glaubten an die Gnade Gottes, an sola gratia. Die Errettung geschieht aus Gnade allein. Und so schrieb Luther 1525 in seiner Schrift vom unfreien Willen: Gott verheißt den Demütigen, das heißt denen, die an sich selbst verzweifelt sind und sich aufgegeben haben, mit Bestimmtheit seine Gnade. Ganz und gar kann sich kein Mensch eher demütigen, bis dass er weiß, dass seine Seligkeit vollständig außerhalb seiner Kräfte, Absichten, Bemühungen, seines Willens und seiner Werke gänzlich von dem belieben Beschluss, Willen und der Tat eines anderen, nämlich Gottes allein, abhänge. Was sagt er über die Errettung? Sie ist vollständig auf Gottes Gnade aufgebaut. Sie hängt von seiner Gunst ab, von seiner Gnade. Zweitens, die Reformatoren glaubten an die Rechtfertigung aus Glauben allein, sola fide. Und gerade für Luther war das die Erkenntnis. Da fiel ein Felsbrocken von ihm, als er erkannte, dass er einen Ort hat, wo er mit seinem von Sünden beladenen Gewissen hingehen kann. Nämlich durch den Glauben kann er gerecht werden, durch den Glauben kann er Gerechtigkeit zugerechnet bekommen, ganz ohne seine Werke. Drittens, die Reformatoren glaubten an die Schrift. Die Schrift als die höchste Autorität, sola scriptura. Und viertens, die Reformatoren glaubten, dass es für den Sünder nur eine einzige Hoffnung auf Errettung gibt, nämlich Christus allein, solus Christus. Warum erzähle ich euch das? Einfach, weil es uns daran erinnert, auf welcher Grundlage wir stehen. Wisst ihr, unsere Gemeinde wurde zwar vor 8 Jahren gegründet, aber unser Glaube, der ist älter als 8 Jahre. Unser Glaube reicht zurück bis zu den Reformatoren vor 500 Jahren. Und daran denken wir auch heute am Reformationstag. Aber das ist nebensächlich, wenn wir daran denken, auf welcher eigentlichen Grundlage wir stehen. Und die geht noch weiter zurück. Unsere eigentliche Grundlage ist der Herr selbst. Und die Apostel, die Lehre der Apostel. Und ich will euch vorlesen, was in Epheser 2 steht, Kapitel 2, Vers 19 bis 22, wo der Apostel Paulus uns aufzeigt, auf welcher Grundlage die Gemeinde steht. Und er sagt in Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und jetzt kommt's, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Seht ihr, Jesus Christus selbst ist der Eckstein und die Lehre der Apostel ist die Grundlage, auf der wir stehen. 2000 Jahre ist das her. Und heute, Geschwister, werden wir sehen, wie es noch weiter zurückgeht. Wie es nicht nur bis zu Christus und den Aposteln zurückgeht, sondern selbst zu den Propheten des Alten Testaments. In unserer Serie befinden wir uns ja im 1. Petrusbrief, im ersten Kapitel. Und lass uns den 1. Petrusbrief aufschlagen und uns erinnern, von wem wurde er geschrieben und an wen wurde er geschrieben. Petrus, der Apostel, schreibt diesen Brief und er nennt sich auch im ersten Vers Petrus, Apostel Jesu Christi. Er ist einer der Apostel, auf deren Grundlage die Gemeinde steht. Und er schreibt wohl im Jahr 64 nach Christus diesen Brief an Christen im weitläufigen Gebiet von Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Und er schreibt an Gläubige, die eine schwere Situation durchleben. Sie sind verfolgt und verhasst um ihres Glaubens willen. Sie leiden als Verfolgte sogar bis in die Familien hinein. Da gibt es Trennung zwischen Mann und Frau durch den Glauben und Leid um Jesu Namens willen. Und mit diesem Brief antwortet er genau auf diese Situation der Gläubigen. Was macht er? Er fängt gleich an im ersten Kapitel mit der Errettung, mit dem Blick auf Gott. Und sie sollen Zuversicht dadurch bekommen, dass sie auf ihren Gott blicken, dass sie auf ihre Errettung blicken, auf diese unverlierbaren Güter, Wahrheiten, kostbaren Schätze. Petrus schreibt mit zwei Absichten, das haben wir auch schon mehrmals gehört jetzt. In Kapitel 5, Vers 12 sagt er das. Er sagt, dass er geschrieben hat, zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Er hat geschrieben, um zu ermahnen, trotz der Verfolgung, sie sollen Gott gehorsam sein und zu bezeugen, ihn vor Augen zu stellen, die Wahrheiten ihrer Rettung, die Wahrheiten des Wortes Gottes. Und wir befinden uns genau in diesem Abschnitt über die Errettung. Nach der Einleitung in Versen 1 und 2 beginnt er den Abschnitt in Kapitel 1, Vers 3 bis zum Vers 12. Wir wollen den Text lesen für heute, das sind die Verse 10 bis 12. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Unser Thema ist heute, lerne von Propheten, Predigern und Publikum deine Errettung. Wir werden leider heute nur den ersten Teil schaffen und uns dadurch mehr Zeit nehmen, auch für diese wunderbaren Dinge. Die erste Aufforderung an dich aufgrund dieses Textes lautet, lerne Wertschätzung von den Propheten deiner Errettung. Ihr erinnert euch bestimmt noch an das letzte Mal, wie wir aufgehört haben. Wir haben die Verse 6 bis 9 betrachtet und da gesehen, wie das Leben als Christ eigentlich zwei Gegensätze beinhaltet. Wie die Errettung zwei Gegensätze in dein Leben bringt. Nämlich Freude trotz Glaubensprüfung. Freude trotz Leid in Prüfungen. Und wir haben gesehen, dass eigentlich die bessere Übersetzung ist, nicht dann werdet ihr jubeln, sondern darin jubelt ihr. Ihr jubelt jetzt über diese Wahrheiten der Errettung, obwohl ihr leidet. Und wir haben gesehen, wie der zweite Gegensatz ist, dass wir ja an Christus glauben, dass wir ihn lieben, wie es die Empfänger von diesem Brief auch taten. Sie glaubten an ihn, obwohl sie ihn nicht sahen. Und sie liebten ihn, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Und sie freuten sich trotzdem über ihn und erwarteten auch die Vollendung der Errettung. Und Petrus sagt ihnen, macht genauso weiter. Wenn ihr so weiter glaubt und liebt, auf ihn hofft, über euch über ihn freut, dann werdet ihr die Errettung der Seelen davontragen. Dann werdet ihr die Rettung der Seelen davontragen. Da werdet ihr erleben, wie die Errettung vollendet wird. Ihr seid schon errettet, ihr seid erlöst, aber ihr habt immer noch die Sünde in eurem Leib und ihr wollt davon loswerden. Und diese Vollendung der Errettung, die wird kommen. Und jetzt geht's weiter. Vers 10 steht, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Wegen dieser Errettung. Nicht nur wegen dem zukünftigen Aspekt, sondern wegen der ganzen Errettung. Die Errettung der Seelen, die Errettung des ganzen Menschen heißt das. Wir wollen uns jetzt diesen Text näher anschauen. Ihr seht, ihr habt in eurem Beilagezettel auch den Text abgedruckt und da sind immer so bestimmte Zeilen eingerückt. Und das ist wichtig, weil wir wollen uns jetzt anschauen, wie dieser Text strukturiert ist. Vers 10, da geht es um Menschen, die nachgeforscht haben, die Propheten, also Forscher. Ihnen war was unbekannt und sie haben nachgeforscht. Im gleichen Vers steht, dass sie Menschen waren, die geweissagt haben. Und Weissagung ist, eine von Gott übermittelte Botschaft zu verkünden, etwas vorherzusagen, was Gott ihnen geoffenbart hat. Es muss nicht die Zukunft sein. Wir denken bei Prophetie immer an in die Zukunft schauen. Die Propheten haben auch Gericht für die Zeit, in der sie lebten, verkündet. Sie haben zum Gesetz zurückgerufen, aber sie haben auch auf die Zukunft vorhergesagt. Und hier ist das Vorhersagen der Zukunft im Blick. Wenn ihr euch den Vers anschaut, steht da, dass die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Und euch, das sind natürlich die Empfänger des Briefes, während die Propheten in der Vergangenheit gelebt haben. Und so haben sie vorhergesagt, was geschehen wird. Vers 11 geht um dieselben Personen. Sie haben nachgeforscht. Und hier sehen wir wieder das Forschen. Und uns wird gesagt, worüber sie nachgeforscht haben, nämlich auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Und dann seht ihr wieder den zweiten Teil des Verses, dass sie die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten von Gott geoffenbart bekommen haben. Seht ihr die Struktur? Erst das Nachforschen, dann das Weissagen. Dann wieder das Nachforschen und dann wieder die Offenbarung Gottes durch den Geist Gottes. Und wir sehen, wie diese Struktur sich wiederholt in den Versen 10 und 11 und wie der Vers 11 den Vers 10 erklärt, näher beschreibt. Das ist wichtig, um den Text zu verstehen. Und wir wollen jetzt einen genaueren Blick auf die Propheten werfen und dabei, anders als der Text, mit der Offenbarung beginnen, mit dem, was sie gewusst haben. Nicht mit dem, worüber sie nachgeforscht haben, sondern mit dem, was sie gewusst haben, was ihnen geoffenbart wurde. Und unser erster Punkt lautet, die Propheten weissagten von deiner Errettung. Im griechischen Text steht vor dem Wort Propheten kein Artikel und deswegen geht es hier um die allgemeine Gruppe der Propheten. Kein bestimmter Prophet, aber allgemein die Propheten. Da zählen natürlich die großen und die kleinen Propheten im Alten Testament dazu, die könnt ihr sicherlich auch den einen oder anderen aufzählen. Die heißen einfach so, weil die Bücher unterschiedlich lang sind. Auch im Neuen Testament gab es Propheten, die neue Offenbarungen von Gott empfangen haben. Diese Gabe hat aufgehört, die gibt es nicht mehr seit der Fertigstellung des Neuen Testaments. Aber auch im Neuen Testament gab es Propheten. Worum geht es jetzt hier? Hier geht es um die Propheten des Alten Testaments. Das erkennen wir, weil Petrus uns aufzeigt, dass da eine Zeitspanne dazwischen liegt. Dass es Propheten waren, die vor ihrer Zeit geweissagt haben. Lass uns fortfahren mit der Frage, was ist ein Prophet? Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist einfach ein Sprachrohr Gottes. Gott erwählt sich einen Menschen und er spricht durch ihn und er sendet ihn aus. Und so sehen wir zum Beispiel den Propheten Amos. Der Prophet Amos ist einer der kleinen Propheten, Hosea, Joel, Amos. Und im Kapitel 1 fängt das so an. Dies sind die Worte welche Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, über Israel geschaut hat. Dies sind die Worte, welche Amos geschaut hat. Seht ihr, das sind die Worte von Amos. Amos bleibt Amos und seine Worte bleiben seine Worte. Jetzt schaut mal Vers 3 an. So spricht der Herr. Seht ihr, die Propheten sind als Person nicht verändert worden, aber sie haben Gottes Worte verkündet. Und das ging dadurch, dass das Wort des Herrn an sie erging. Ja? Das lest ihr auch mal wieder öfter in den Propheten, das Wort des Herrn erging an, zum Beispiel Joel, den Sohn Petuels, Joel 1. Gott erwählt sich den Propheten und sagt ihm, weissage das. Und er weissagt genau das, was Gott ihm aufträgt zu sagen. Das sehen wir auch in Amos, Kapitel 7, Vers 14. Amos aber antwortete und sprach zu Amazia, ich bin kein Prophet und kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirt. Bin ich und züchte Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich von den Schafen weggenommen und der Herr hat zu mir gesagt, geh, weissage meinem Volk Israel. Seht ihr? Gott ist derjenige, der diesen Dienst initiiert. Er erwählt sich den Propheten und er sendet ihn aus, sein Wort zu verkünden. Ja, was hatten die Propheten für eine Funktion? Wir haben es schon angesprochen. Sie haben häufig Gottes Gericht verkündet. Sie haben zur Buße aufgerufen. Sie haben das Volk gemahnt, zum Gesetz zurückzukehren, zu dem, was Gott schon gesagt hatte. Und sie haben auch in die Zukunft gesehen. Und so wollen wir in unserem Text uns diese Funktion anschauen. Die Propheten als Seher, sie werden auch Seher genannt im Alten Testament, als Propheten, die in die Zukunft geschaut haben. So, was sahen sie jetzt vorher? Was haben sie in der Zukunft gesehen? Wir gehen zu Vers 10 in unserem Text. Sie weissagten über die euch zuteil gewordene Gnade. Ja, worauf bezieht sich das? Es bezieht sich auf die Errettung. Wenn ihr euch nochmal den Vers anschaut, dann seht ihr, dass das, was sie sahen, mit der Errettung in Verbindung steht. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht und sie haben von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt. Von der euch zuteil gewordenen Gnade. Und das macht einfach wieder so deutlich, wie was Petrus für eine Absicht hat. Für die euch zuteil gewordene Gnade. Und das sehen wir in dem ganzen ersten Kapitel, wie er immer wieder den Gläubigen zeigt, das ist Gottes Plan, das ist Gottes Errettung und hier seid ihr. Vers 2, ihr seid auserwählt. Vers 3, ihr seid wiedergeboren. Vers 4, für euch wird ein Himmel, im Himmel ein Erbe aufbewahrt. Und Vers 5, euer Glaube wird bewahrt. Vers 6, ihr habt allen Grund zur Freude in eurer Errettung. Und Vers 7, ihr werdet von Gott geprüft, aber mit guten Absichten. Vers 9, ihr werdet in der Zukunft die Vollendung eurer Errettung miterleben. Und jetzt Vers 10, die Propheten haben von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt. Ich glaube, Petrus, der könnte nur mit Unverständnis und Bedauern auf das reagieren, was Zeitgenossen von uns ja, meinen oder glauben, dass die Lehre über Christus, über die Errettung, all diese Dinge, dass das trocken ist, dass es lebensfern ist. Petrus gebraucht diese Dinge, um die Gläubigen zu ermutigen und zu stärken, ihnen zu zeigen, da ist eure Rettung und hier seid ihr in dem großen Plan Gottes. Ja, wir wollen weitergehen in unserem Text und gesehen, dass die Gnade, von denen die Propheten geweissagt haben, dass es die Errettung ist. Und wir wollen uns fragen, wie zeigt sich diese Gnade Gottes? Nun, ganz einfach, diese Gnade zeigt sich im Kommen des Herrn Jesus Christus. Wenn ihr euch Vers 11 anschaut, dann wird da ja näher erklärt, worüber die Propheten geweissagt haben. Und worüber haben sie geweissagt? Über die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten. Die Gnade ist erschienen, die Heilbringer ist für alle Menschen, sagt Paulus und spricht davon von Christus. Johannes bezeugt, in Johannes 1, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, voller Gnade und Wahrheit. Und später sagt er dann, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus Christus ist die fleischgewordene Gnade. Und das haben die Propheten gesehen. Gab es für die Propheten keine Rettung? Doch. Die Gnade gab es schon vor Christus. Die Gnade, aus Gnade wurden schon vor Christus Menschen errettet. Es gibt keine andere Möglichkeit, errettet zu werden, als aus Gnade allein, haben wir gehört. Und so wurde Noah durch Gnade errettet. Gott schenkte Noah Gunst. Abraham, wissen wir, wurde durch Glauben gerecht aufgrund dieser Gnade. Und Jona bezeugt schon vor Christus, Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und von großer Gnade. Errettung war schon immer aus Gnade allein. Aber diese Gnade hat sich jetzt gezeigt in Christus Jesus. Schauen wir uns Vers 11 an. Was tat der Geist des Christus in den Propheten? Er bezeugte ihnen die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten. Er hat also, hier sehen wir den konkreten Inhalt der Weissagung. Er hat Christi Leiden und Christi Herrlichkeiten zuvor bezeugt. Das heißt, die Propheten sahen das in der Zukunft. Sie haben es nicht erlebt, aber sie waren trotzdem nicht unwissend über Christus. Wie geht das? Wir sehen es hier im Text. Durch den Geist des Christus. Der Geist des Christus deutete ihnen hin. Er bezeugte diese Dinge. Was ist das? Der Geist des Christus. Das ist einfach der Heilige Geist. Wie auch in Vers 12, da wird er auch genannt. Paulus spricht vom Heiligen Geist als im Geist des Christus. Könnt ihr nachlesen in Römer 8, Vers 9. Da sagt er, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Jesus Christus selbst war mit Heiligem Geist erfüllt. Können wir lesen in Lukas 4, Vers 1. Jesus war voll Heiligen Geistes. Und ein Kommentator, Hebert, bekräftigt, dass der Geist des Christus aus Sicht von den Empfängern und von Petrus einfach eine Bezeichnung für den Heiligen Geist war. Und so sehen wir, dass durch die Inspiration vom Geist Gottes konnten die Propheten Dinge sehen, die sie nie erlebten. Was sahen sie? Sie sahen den Mittler der Errettung. Sie sahen den Mittler der Errettung. Christus ist dieser einzige Mittler der Errettung. Und Petrus, der von ihm spricht, der kannte Christus, der kannte Jesus. Der hat 3 Jahre mit ihm zusammen gelebt und ist mit ihm durchs Land gezogen. Er war nicht nur einer der 12 Jünger, er war einer des engeren Kreises von Jüngern. Das heißt, er war sehr vertraut mit ihm. Aber er spricht nicht nur von Jesus, er sagt immer Jesus Christus, auch in diesem Brief. Er bekennt ihn als den Christus. Auch in Matthäus 16 sehen wir das, wo Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nach der Auferstehung predigt er, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, in Apostelgeschichte 2. Jesus ist der Christus, sagt Petrus. Und Christus, was heißt das? Das ist die griechische Übersetzung für Messias. Messias heißt der Gesalbte. Und etwas mit Öl zu salben, das war nichts Außergewöhnliches in den Tagen von Petrus. Aber besonders war es, wenn es bei einer Amtseinsetzung geschah. Wenn jemand in sein Amt eingesetzt wurde, dann bedeutete das Weihe, dann bedeutete das Absonderung für Gott, dann bedeutete das, dass Gott diesen Menschen erwählt hat, dass er ihn befähigt hat und dass er ihn jetzt mit Autorität versehen hat. Im Alten Testament wurden Propheten, da wurden Priester und da wurden Könige mit Öl gesalbt, wenn sie eingesetzt wurden. Wir haben nur eine Stelle, wo von der Salbung eines Propheten die Rede ist, aber wir haben viele Stellen, wo Könige gesalbt werden. Am häufigsten tritt es auf im Zusammenhang mit Königen wie Saul oder David. Da könnt ihr euch sicher erinnern an diese Stellen. Es gibt auch den Titel der Gesalbte im Alten Testament und das bezieht sich einige Male auf den hohen Priester, aber am häufigsten auf den König. David nennt König Saul immer wieder der Gesalbte des Herrn, tastet ihn nicht an, der Gesalbte des Herrn. Und darüber hinaus ist an vielen Stellen vom König als von seinem Gesalbten die Rede, zum Beispiel in den Psalmen. Was ist nun mit dem Messias? Nun, es gibt eigentlich nur zwei Stellen im Alten Testament, wo Messias steht und auch der Messias gemeint ist. Das ist erstaunlich, oder? Warum nennen wir ihn dann Messias? Warum nennen wir ihn Christus, wenn es nur diese zwei Stellen gibt in Daniel Kapitel 9? Nun, erstens, ganz einfach, weil Jesus als Christus bezeichnet wird in der Schrift. Die Schrift nennt ihn Christus und vor allem im Neuen Testament. Petrus spricht von ihm als dem Christus. Und ja, wir denken daran, dass das Neue Testament Christus offenbart. Und so sehen wir im Neuen Testament überall, wie von Christus gesprochen wird. Aber zweitens, Jesus ist der Christus. Er ist der Gesalbte. Er ist der König. Er ist noch mehr. Er ist König der Könige, sagt Offenbarung. Kapitel 17, Vers 14 und 19, Vers 16. Er ist der gesalbte König. Und er ist die Erfüllung von einer Verheißung. Lass uns jetzt ins Alte Testament gehen und 2. Samuel 7 aufschlagen und sehen, wie Gottes Wort sich erfüllt. 2. Samuel, Kapitel 7. In Vers 12 sagt der Prophet Nathan Gottes Worte, die an David weitergibt. Und er sagt, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Da spricht der Prophet Nathan von Salomo, dem Sohn von David. Und in Vers 16 sagt er, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Wie geht das? Wie kann Davids Thron ewig feststehen? Ganz einfach, indem er einen Nachkommen hat, der ewig regiert, einen ewigen Herrscher. Und wer kann es sein? Wer kann es sein? Jesus Christus. In Lukas 1 sehen wir die Erfüllung. Sehen wir die Jungfrau Maria, die ein ungeborenes Kind hat, das der Heilige Geist selbst gezeugt hat. Und der Engel Gabriel sagt zu ihr, Vers 32, dieses Kind wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Seht ihr das? Sein Reich wird kein Ende haben. Jesus wird ewig auf dem Thron Davids regieren. Er ist der verheißene König. Und das führt uns zu einem weiteren Titel von Christus im Alten Testament, nämlich der Sohn Davids. Wir haben diese Verheißung gesehen an David, dass er einen Nachkommen haben wird, der ewig herrscht. Und das nennt man den Davidischen Bund. Und auch im Neuen Testament sehen wir, wie Menschen Jesus als Sohn Davids bezeichnen. Und genau das im Hinterkopf haben. Zwei Blinde in Kapernaum. Wir lesen das in Matthäus 9, Vers 27. Die schrien um Jesu Hilfe. Sie waren blind, sie konnten nicht sehen und sie rufen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Sie erkannten den Messias. Auch zwei Blinde an der Straße von Jericho, Matthäus 20, Vers 30. Wieder flehen sie Jesus um Erbarmen an und was sagen sie? Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und wir kennen die Worte beim Einzug in Jerusalem, die Jesus entgegenkam. Hosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Nur diese Menschen erkannten nicht, ja, wer der Messias eigentlich ist. Sie hatten eine falsche Vorstellung. Aber trotzdem wussten sie, der Messias ist der Sohn Davids, oder? Jetzt wollen wir Jesaja aufschlagen und schauen, wie die Propheten von Christus weissagten. Wir wollen Jesaja aufschlagen. Und gehen zu Jesaja 9. Jesaja, der weissagte ungefähr 700 Jahre vor dem Messias. Und er verurteilte den heuchlerischen Gottesdienst in Juda und er verurteilte den skrupellosen Götzendienst in diesem Land. Er war ein Prophet, er sah auch in die Zukunft und er sah Gottes Gericht kommen, die babylonische Gefangenschaft. Aber er sah auch das Heil, er sah die Rettung Gottes kommen und stellt uns den Messias vor, hier im Kapitel 9. Ich will euch kurz zusammenfassen, welches Bild Jesaja hier malt. In den letzten Versen vom Kapitel 8 zeigt er auf, wie die Menschen Gottes Rat, Gottes Gesetz, Gottes Maßstäbe verworfen haben. Und das hat sie in geistliche Finsternis gestürzt. Noch schlimmer, sie haben Hunger und sie haben Bedrückung. Was tun sie? Sie tun nicht Buße. Sie verfluchen Gott. Das Ergebnis ist katastrophal. Vers 22, absolute Finsternis. Es ist dunkler als dunkel in diesem Land. Das ist nicht Dunkelheit und Bettruhe. Ja, wir haben es gern dunkel, wenn wir einschlafen, aber das ist keine solche Dunkelheit. Das ist Finsternis und Angst und Terror und Furcht und Pein. Und dann Vers 23, Kapitel 8. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Seht ihr das? Ein Licht. Wer ist dieses Licht? Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Hey, wir verstehen sofort, von wem die Rede ist, oder? Der den Thron Davids einnimmt. Natürlich, Jesus, der Messias, der Christus. Und wie wird er hier genannt? Er ist der Wunderbare. Und das ist treffend. Sein Leben, das Leben von Jesus Christus, war von Wundern gesättigt, von Anfang bis Ende. Sein Empfängnis, seine Geburt und sein Tod, seine Auferstehung, seine Wunder. Seine Weisheit ist unermesslich. Er ist der Ratgeber. Und hier steht es jetzt. Er ist der starke Gott. Und dieser Ausdruck, der wird ein Kapitel später in Jesaja 10 für Jahwe verwendet. Jahwe ist der starke Gott. Der Messias ist niemand anders als Gott selbst. Er ist der menschgewordene Gott. Und darum heißt er auch ewig Vater. Eine mögliche Übersetzung dafür ist auch Vater der Ewigkeit, was so viel heißen würde wie der die Ewigkeit besitzt. Also, eins ist klar, der Messias hat ewiges Wesen. Und er ist der Friedefürst. Er ist der Frieden bringt zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen in seinem Reich. Wir wollen gleich zum nächsten Lichtblick gehen in diesem wunderbaren Buch. Jesaja schreibt von dem Messias in Kapitel 11, Vers 1. Und er sagt, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird seinen Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Seht ihr, das eigentlich war der Baum schon tot. Der war abgeschnitten. Das war ein Baumstumpf. Und plötzlich sproste ein Lebenszeichen hervor. Ein kleiner Spross, ein kleiner Zweig, ein Schössling. Habt ihr das vor Augen? Da kommt dieser Schössling aus dem Stumpf und das ist der Stumpf Isais. Das ist das Haus Davids. Isai war der Vater von David. Und dieser abgehauene Stumpf, der bringt plötzlich neues Leben hervor. Ja, das ist die Königsfamilie von David. Treffendes Bild. Davids Dynastie zieht sich weiter durch die Jahre und es gibt eigentlich wenige Könige, die wirklich Gott fürchten. Die meisten der Könige Judas, die verderben sich auch in Götzendienst, Gottlosigkeit. Was passiert? Gottes Gericht kommt. Und er führt das Volk weg in die babylonische Gefangenschaft. Und dass die Herrschaft der Könige ist zu Ende. Aber jetzt kommt dieser Spross, dieser Schössling aus diesem Stumpf. Ja, und das ist der Spross des Herrn, wie er auch genannt wird in Kapitel 4, Vers 2. Das ist der Messias. Er ist dieser Schössling. Wir wollen uns jetzt anschauen, was dieser Messias, den wir jetzt schon kennengelernt haben in den Propheten, was dieser Tat zur Errettung, die Taten des Mittlers. Dann haben wir zwei Taten. Die Propheten sahen ihn leidend und die sahen ihn verherrlicht. Und er ist der leidende Messias. Wir bleiben in Jesaja und wir wechseln jetzt einfach den Teil von diesem Buch. In Kapitel 1 bis 35 geht es vor allem um Gericht. Vor allem Gericht wird prophezeit. Und dann im zweiten Teil der Prophezeiung, ab Kapitel 40 bis 66, da geht es um das Heil Gottes. Und in diesem Teil finden wir vier sogenannte Knechtslieder. Lieder über den Knecht des Herrn. In Kapitel 42, 49, 50 und 53. Wir wollen zum ersten Knechtslied gehen, in Jesaja 42, ab Vers 1. Und sehen, was über diesen Knecht gesagt wird. Es steht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte. Mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, sagt Gott. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das ist der Knecht des Herrn. Weiter geht's in Vers 5. So spricht der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte. Und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Wow, das sind feierliche Worte. Was kommt jetzt? Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Fällt euch was auf? Das Licht für die Heiden? Der Messias? Dieser verheißene König, Jesaja 9. Und auch in Jesaja 9 haben wir gesehen, wie das Licht kommen wird zu dem Gebiet der Heiden, zu dem Galiläa der Heiden, zu diesem verachteten Gebiet. Und hier sehen wir wieder, er ist das Licht der Heiden. Ja, der berufene Knecht Gottes. Hier sehen wir den Beweis, der Knecht des Herrn ist der Messias, der schon im Jesaja 9 angekündigt wird. Wir wissen also, der Knecht des Herrn ist der verheißene Messias. Und jetzt lasst uns zu Jesaja 52 gehen. Jesaja 52, Vers 13. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Und da steht, siehe mein Knecht. Das ist das vierte Knechtslied. Und wir springen zu Vers 1, im Kapitel 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Seht ihr wieder den Schössling aus dürrem Erdreich? Und hier ist es nicht der Stumpf, den wir vor Augen haben, sondern ein dürres Erdreich. Ja, trockenes Land. Und da ist dieser eine Spross, dieses eine Fleckchen grün in diesem Erdreich. Das ist der, der hervorkommt in einer Umgebung, wo eigentlich nichts zu hoffen war. Und das ist das Land Galiläa. Dort war der Wohnsitz von der Familie von Jesus Christus. Eine einfache Familie, ein verachtetes Land, wo man nichts Gutes erhoffte. Und da kommt dieser Schössling heraus aus dem Erdboden. Und dieser Schössling, dieser Mann wird zum Mann der Schmerzen, Vers 3. Er wird zum Mann der Schmerzen. Er wird verachtet. Warum? Warum? Hat er das verdient? Niemals. In 53, Vers 11 lesen wir von diesem Knecht, dass er der Gerechte ist. Er ist gerecht. In Kapitel 50 wird über diesen Knecht gesagt, hört das, der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete zu mir. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Und in Vers 3, in Kapitel 53 steht, er hat kein Unrecht getan, Vers 9, und kein Betrug in seinem Mund. Kein Betrug ist in seinem Mund gewesen. Er hat nichts Böses getan. Er wird uns dargestellt als der Gerechte. Und noch mehr, er wird uns dargestellt als der, der Barmherzigkeit übt. Über den man sich freuen sollte, wenn er unter einem wohnt. Ja? In Jesaja 42 wird wieder in dem Knechtslied gesagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Das spricht davon, wie er barmherzig ist, wie er den Geringen ansieht und das geknickte Rohr, dass die Menschen, die eigentlich als nutzlos abgestempelt werden, wie er denen nicht übergeht, sondern sich um sie kümmert. Was hat man mit diesen Menschen getan? Man hat ihn verachtet, man hat ihn misshandelt, man hat ihn durchbohrt, man hat ihn zerschlagen. Aber damit nicht genug. Vers 10 in Kapitel 53. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Der Herr zerschlug ihn. Gott strafte den gerechten Messias für unsere Sünden. Und dieser Messias stellt sich selbst als Zielscheibe vor den zornigen Gott, damit er ihn zerschlägt. Hört die Worte in Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Was ist das für eine Botschaft für das götzendienerische Juda? Es gibt Frieden mit Gott durch den, der die Sünde auf sich lädt. Und was ist das für eine Botschaft für jeden Sünder auf der Erde? Denn Jesus Christus kam als das Licht für die Heiden. Er kam für die Heiden. Und daran dachte auch Petrus, als er in 1. Petrus 2, Vers 22 Jesaja 53 zitiert und genau diesen Vers, er hat kein Unrecht getan und es ist kein Betrug in seinem Mund gewesen. Und Vers 24 sagt er, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Er spricht die Gläubigen in Kleinasien an, die sich zusammensetzen aus Heidenchristen, aus Judenchristen. Für sie galt auch das, was dem Volk Juda versprochen war, dass der Messias ihre Sünden tragen würde. Lass uns zu den Herrlichkeiten kommen. Wir haben die Leiden uns angeschaut des Messias. Jetzt wollen wir uns die Herrlichkeiten noch anschauen. Wir bleiben in Jesaja 53. Ist das nicht überwältigend? In Jesaja 53 sind die Herrlichkeiten des Messias vorhergesagt. Wir lesen weiter in Vers 10, Vers 10b. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird Starke zum Raub erhalten. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Und die Sünden vieler getragen hat. und für die Übeltäter gebetet hat. Seht ihr das? Da ist der leidende Knecht, der Nachkommen sehen wird. Das ist der leidende Knecht, der seine Lust sehen wird und die Fülle haben wird. Das ist der leidende Knecht, der viele zum Anteil hat. Und wie geht das? Wie kann er Nachkommen sehen? Wie kann er seine Tage verlängern, der sein Leben in den Tod gegeben hat? Durch die Auferstehung. Der Messias wird auferstehen. Das ist die erste Herrlichkeit des Messias. Ihr seht, im Vers geht es um Herrlichkeiten, wie um Leiden, also Mehrzahl. Die erste Herrlichkeit ist Christi Auferstehung aus den Toten. Eine zweite Herrlichkeit sehen wir im Psalm 110. Lass uns zu Psalm 110 gehen. Zum Psalm von David und in Apostelgeschichte 2 sagt Petrus, dass David auch ein Prophet war. David ist genauso ein Prophet, indem er diesen Psalm hier schreibt. Wir lesen Versen 1 und 2. Ein Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Seht ihr das? Das ist in unseren Bibeln auch kenntlich gemacht. In der Schlachterübersetzung. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Der Herr ist Yahweh. Dieser Gott Yahweh sprach zu meinem Herrn. Zu Davids Herr. Wer ist dieser Herr von David? Es ist der König der Könige. Es ist der Messias. Und was geschieht mit dem Messias? Er wird von Gott zu seiner Rechten gebeten. Setze dich zu meiner Rechten, sagt er. Und dort soll er warten, bis seine Herrschaft anbricht. Bis er herrschen wird inmitten seiner Feinde. Bis er in Zion herrschen wird und seinen Zepter trägt. Das ist die zweite Herrlichkeit. Christus, der auferstandene Messias, wird auffahren zum Vater und er wird erhöht werden. Er wird zur Rechten Gottes sein. Und die dritte Herrlichkeit, die sehen wir in Daniel, Kapitel 7. Prophet Daniel, der in der ersten Wegführung, als sich das Wort von Jesaja wahrmachte, der in der ersten Wegführung nach Babylon weggeführt wurde, der sagt in Daniel 7, Vers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Daniel sieht in dieser Vision den Sohn des Menschen, was eigentlich einfach einen Menschen bezeichnet, aber sieht diesen Sohn des Menschen, wie er auf die Erde kommt, wie ihm Herrschaft, Ehre und Königtum auf der Erde verliehen wird. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Wer ist das? Der Sohn Davids natürlich, der Messias. Dieser ist genau der, von dem die Propheten geweissagt haben. Der ewige König. Und so sieht Daniel ihn und sieht damit die dritte Herrlichkeit des Messias. Er ist auferstanden, er ist erhöht zur Rechten Gottes und er kommt wieder, um auf der Erde zu herrschen. Und zwar in Herrlichkeit. Und so sehen wir sehen, wie das Alte Testament den Retter und seine Taten vorher prophezeit. Gott hat diesen Messias Jahre zuvor verheißen. Und Gott hat sein Wort 100% wahrgemacht, oder? Gott hat sein Wort wahrgemacht. Er hat es erfüllt in Jesus Christus. Und er war dieser lang verheißene Retter. Er war der Sohn Davids, der als der leidende Knecht gekommen ist. Er war der grüne Zweig der Hoffnung, der aufgebrochen ist, der Schössling. Er war der Sohn Gottes, der sich am Kreuz erniedrigte, um die Sünden vieler zu tragen. Und diese große, herrliche Botschaft von Christus ist wahr. Die Propheten bestätigen es. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir beugen uns unter diesen König und glauben diesem Herrn, oder wir verharren weiter in Unglaube und rebellieren gegen diesen König. Meine allergrößte Furcht ist, dass ihr ihm nicht glaubt, dass du ihm nicht glaubst, dass du ihn als den Richter sehen wirst, auf dem Thron, dort wo er ist, und wie er dich verdammen muss, weil du ihm nicht glaubst. Wehe dir, wenn du diesen Christus nicht zu Lebzeiten schon um Errettung anflehst und dich an ihn klammerst, an diesen Retter, der verheißen ist. Und wenn du ihm nicht glaubst, dann lerne das Evangelium von den Propheten der Errettung. Lerne das Evangelium von den Propheten der Errettung und kehr um und glaube ihm heute. Und der du gläubig bist, schätzt du diese Errettung. Lerne Wertschätzung von diesem Propheten. Siehst du den leidenden Knecht? Siehst du ihn, wie er geschmäht wird, wie er verachtet wird, wie er misshandelt wird, wie er zerschlagen wird von Gott? Siehst du ihn, wie er sich vor Gott stellt und sagt, zerschlage mich für diese irrenden Schafe? Siehst du ihn als den Auferstandenen, wie er aus dem Grab hervorkommt, wie er Nachkommen haben wird, Menschen, die ihm glauben, seine Kinder, wie der Vater sagt, setze dich zu meiner Rechten, und der Messias auffährt in den Himmel und sich zu der Rechten des Vaters setzt, und wie er dort als der Souveräne thront und wiederkommt, um auf dieser Erde zu herrschen. Siehst du ihn? Dann glaube ihm, gehorche ihm und verehre diesen Messias in deinem Herzen. Lobe Gott für diesen Messias und drücke Wertschätzung aus für deine Errettung, die er dir brachte durch dein Gehorsam im Leben. Und noch mehr, trage das Evangelium in die Welt. Trag diese Botschaft in die Welt, dass Jesus Christus der verheißene Messias ist. Amen.